uns hier in der Nostromo einmal wieder zusammengefunden und heute ist es ganz besonders schön geschmückt. Ich habe zwei Kerzen angemacht und es steht ein Bild auf dem Tisch von uns selber und wir sitzen hier an unseren Mikrofonen und reden über einen ausgesprochen glitschig interessanten Film. Aber erstmal möchte ich Hallo sagen und zwar Hallo Basti. Hi. Und hallo an sämtliche Menschen, die uns zuhören. Ihr habt es euch selber ausgesucht, ihr seid selber schuld. Ihr habt im Titel schon gelesen, um was es geht. Denn der Basti, der ist in einen Markt, in einen Fachmarkt seines Vertrauens gegangen und über eine Wühlkiste gestolpert, auf dem Glitch ausgerutscht und hat aus Versehen zwei Blu-Rays gegriffen und mir eine davon zugeschickt. Was hast du denn da gegriffen, Basti?
Wie ich gestern gelernt habe, man spricht es aus Slivis oder auch wie er im Original heißt, Spawn of the Slivis, aus dem Jahr 1978. Ein richtiger, schlockiger B-Movie, Man in a Monster Suit Horrorfilm.
So ist es nämlich. Und da steht vorne auf der Blu-ray schon so treffend, das Schlimmste, was die Hölle zu bieten hat. Ja, wir werden in diesem Gespräch herausfinden, ob dem wirklich so ist oder ob Freddy Krüger sich einfach gerade nur kaputt lacht. Wir werden sehen. Ich würde sagen, ich verlese erstmal kurz die Rückseite, damit alle, die diesen Film nämlich höchstwahrscheinlich nicht gesehen haben, erahnen können, um was für eine Art von Film es sich hier handelt. In Venice Beach, am Strand von Los Angeles, kommt es zu einer Reihe bizarrer Morde. Die einzige Spur für die Behörden ist eine schlammartige Substanz, die bei den übel zugerichteten Opfern zurückbleibt. Zunächst glaubt man an einen Ritualmörder. Erst als der Journalismuslehrer Wayne Connors von der örtlichen Highschool herausfindet, dass der Schlamm radioaktiv verseucht ist und dass ein Leck in einem nahegelegenen Atomkraftwerk dafür verantwortlich ist, beginnt man in eine andere Richtung zu denken. Es stellt sich heraus, dass der Schlamm Bakterien und andere Lebensformen absorbiert und diese rasend schnell mutieren. So ist auch der Slivis, ein monströses Wesen, halb Fisch, halb Mensch entstanden, der nun die Bevölkerung von Los Angeles in Angst und Schrecken versetzt. Zusammen mit einem erfahrenen Fischer entschließt sich Connor selbst auf die Jagd, selbst Jagd auf das Monster zu machen. Verzeihung. So.
Wie geil.
Und in diesem Sinne holt uns der Film ja eigentlich relativ gut schon direkt zu Anfang ab mit seiner Einstiegsszene. Magst du uns davon mal berichten, was die so mit dir gemacht hat?
Die Einstiegsszene ist ja ein riesengroßer Pan über Los Angeles, in dem Fall auch über den mehr Richtung Strand, also Venice, also den Ort des, ja, da wo alles heute passieren wird in diesem Film und auch in diesem Gespräch. Und ich hatte harte Columbo-Vibes, aber sowas von Columbo-Vibes. Die Musik, die Schrift und dass du daheim halt Los Angeles abhängst, war halt so eine typische Columbo-Folge. Frage an dich, hattest du auch Columbo-Vibes?
Voll, ja, total. Und überhaupt so auch aus dieser Zeit so diese TV-Vibes, was natürlich auch zu einem Teil an der Mucke liegt, aber auch so ein bisschen an den Bildern und der Kameraarbeit. Aber ja, Columbo-Vibes hatte ich definitiv und das liegt doch daran, ich habe das Ding in Synchro gesehen und es gibt auch mindestens einen Synchronsprecher, der mehrere größere Auftritte bei Columbo hingelegt hat. Nicht als Columbo, sondern mit anderen Figuren, aber mit einer sehr markanten Stimme. Ja, definitiv. Tief Columbo-Vibes, ja.
Genau. Jetzt muss ich kurz fragen, meinst du diesen Anfang oder meinst du, was dann danach kommt?
Eigentlich so den gesamten Einstieg. Also ich muss ja sagen, so ganz am Anfang kommt ja erstmal diese wahnsinnig tolle Musik. Und da hatte ich direkt so ein was wird denn das hier? Wow, klingt toll. Und dann kommen aber diese Kinder. Und ich meine jetzt eigentlich diesen Einstieg. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, was der so mit dir gemacht hat.
Hier setzt der Film ganz klar seine Anker, um uns zu zeigen, wie gut das Kameradepartement hier arbeitet. Die Jungs spielen Frisbee und das ist dem Kameramann nicht möglich, diesen Frisbee zu tracken.
Das zeigt der Vollhorst uns auch noch in Slow Motion, dass er nicht in der Lage ist.
Diese Szene ist komplett unnötigerweise auch noch in Slow Motion und das macht auch was mit einem. Also man denkt sich so wie, okay, ich habe nicht ganz verstanden, warum, aber cool, ich bin schon mal gut abgeholt. Das ist eins von diesen merkwürdigen, kruden Entscheidungen bei so einem B-Movie-Film, die mich da halt auch einfach immer ranzieht, weil ich denke so, was haben die sich dabei nur gedacht? Aber
und das Beste ist, dass dazu zu diesem Frisbee-Werfen, wo die Frisbee ständig aus dem Frame fliegt, der Frame nicht hinterherkommt, kommt noch so eine Mucke, wie bei so einer richtig miesen Mittelalter-Komödie. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist wirklich so Huibunken. Das ist eine ganz seltsame Musik, wo ich dachte, irgendwie Monty Python für Arme kommt da um die Ecke. Und das bei einer Szene, die eigentlich dann doch eher theoretisch dramatische Vibes transportieren soll, weil da zwei Hunde ganz bestialisch zugerichtet sind. Auch das in Slow Motion. Spannende kreative Wahl, würde ich sagen.
Ich habe gleich mal eine Frage. Ich weiß, wir sind hier nicht bei Wünschte was und wir sprechen über einen Film, der so ja schon fertig ist. Aber wenn ich einen Horrorfilm mache, vor allen Dingen mit einem Man in a Suit, ne? So ein Monsterfilm, dann will ich doch am Anfang Spannung aufbauen. Stimmung muss doch rüberkommen, ja? Da bedrohliche Musik, vielleicht die Themen schon vorweggeben, dass du übers Wasser fährst, da kommt irgendwelcher Atommüll raus und du siehst im Hintergrund diese riesengroßen Atommeiler oder irgendwelche Reste am Wasser liegen da irgendwie da und die Kamera bewegt sich da weg. Und das ist ein einziger Shot, der da so lang fährt, weil wir haben ganz viele Dollyfahrten da drin, muss man ja sagen. Ein Shot am Anfang mit Musik und dann die Titel noch mit drüber, das hätte doch gereicht. Jetzt haben wir sozusagen diesen, wir pennen über Venice und dann hast du diese spielenden Jungs, die dann halt, und darum geht's ja eben halt, zwei tote Tiere da finden in der prallen Mittagssonne. Und das ist alles ein wenig unmotiviert und ich stelle die Frage, warum zum Teufel haben die sich das so schwer gemacht?
Was? Die bauen da total das Mysterium auf, weil wir unbedarfte Zuschauer überhaupt gar keine Ahnung haben, in was für einem Film wir da gelandet sind. Und hey, da sind tote Tiere am Wasser, Basti. Das ist doch mordsaufregend. Das kann alles gewesen sein. Ritualmorde.
Also das Ding mit den Ritualmorden, ich finde es cool, dass der Commissioner, wir werden definitiv nochmal auf ihn zu sprechen kommen, aber dass der uns das definitiv vorwegnimmt, dass das totaler Quatsch eigentlich ist. Ich habe es keine Sekunde geglaubt und er selber auch nicht. Sind wir dann schon mal zwei oder in dem Fall sogar drei. Aber vielleicht was von vorne angestellt. Ich glaube nämlich, dass einige Leute, die an diesem Film hier beteiligt waren, sehr, sehr kompetent sind und waren.
Oh ja, ja.
Und definitiv. Sieht man übrigens auch an den Credits, denn das Script Girl war Mimi Lieder zum Beispiel. Du hast erst letztens Deep Impact gesehen, den ich ja sehr mag. Du nicht so sehr wie ich, aber die war da mit dran beteiligt und auch die ganze Crew ist ja keine Unerfahrene, sind ja wirklich echt auch erfahrene Leute. Auch der DOP, der hat ja auch ganz viele Blaxploitation-Filme gemacht. Also, guter Mann hat auch mit Ruby Huber zusammengearbeitet. Und da stelle ich mir natürlich dann doch schon so eine Frage, so, warum? Also das ist eine merkwürdige Entscheidung. Und da gibt es ein paar mehr Stellen in diesem Film, also ich sehe, da kann ich schon mal so ein bisschen so den Finger in die Wunde legen. Ich liebe ja so eine schlockigen B-Movie-Filme, aber wenn ich auch nur den Anflug von Profis am Set merke und da kommt trotzdem sowas bei rum, was so nämlich hinten her mehr an dazwischen richtig doof und dann irgendwie nur Mittelmaß, dann habe ich da nämlich schon so meine Herausforderung. Das wird halt so ein bisschen so mein Ding sein. Mal gucken, ob wir das heute im Gespräch ein bisschen rausarbeiten können. Ob ich da einer heißen Sache auf der Spur bin oder ob du mir da den Zahn ziehst.
Ja, das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. Aber erstmal wird hier einem sehr alten Ehepaar der Zahn gezogen, sozusagen. Also hier wird die Spannungsschraube direkt so richtig arg durchgedreht. Wir haben da ein altes Ehepaar und mysteriöse Geräusche. Oh, ich muss mal kurz hier warten. Mysteriöse Geräusche auch bei mir. Bis hier der Blaulichtzug vorbei ist. Sie wollen das schon einsperren dafür, dass wir diesen Film besprechen, habe ich den Eindruck. Auf jeden Fall ist da dieses alte Ehepaar und da kommt was um die Ecke, was ich an diesem Film sehr schätze, nämlich der schmeißt mit einfach unglaublich bescheuerten Zitaten um sich. Und bei diesem alten Ehepaar ist das sowas wie: Jack, ich verstehe nicht, warum du dich jedes Mal völlig anziehst, wenn du aus dem Bett aufstehst. Seit 42 Jahren ziehe ich mich an, wenn ich aufstehe. Und das bleibt auch so. Das ist so, what?
Also, das ist super kurios. Ich habe das nicht verstanden. Ich fand's aber super unterhaltsam.
Voll. Die Frau hat ihm halt irgendwie einen neuen Bademantel geschenkt oder so, aber wer denkt sich denn dann sowas? Ich habe auch keine Ahnung. Es ist so ein, hier wurde eine Menge reingeschrieben, um Zeit zu füllen, was überhaupt in dem Film nichts, aber auch überhaupt gar nichts zur Sache tut, aber das Ganze A, ein bisschen aufbläht und für mich B, und das ist das, warum ich solche Filme sehr, sehr gerne gucke, unglaublich charmant macht, weil also gerade so ein völligen Stuss, den die sich da irgendwie noch nachts aus den Fingern gesogen haben, damit die Szene ein bisschen länger wird, finde ich ganz großartig. Genau für sowas schalte ich ein. Das ist super. Wie fandst du das Ehepaar? Und wie findest du da den ersten Auftritt unseres brillanten Monsters?
Also das Ehepaar, da habe ich schnell gemerkt, okay, der Film muss auf seine paar Minuten kommen. Das habe ich schnell gemerkt. Man musste dann schon wieder schmunzeln. Es war auf eine ihm eigene Art sehr unterhaltsam. Ich habe mich wirklich tatsächlich amüsiert, weil diese Gespräche so hohl sind und dieser Typ auch so richtig so so brummbärisch ist, wo du weißt, ja, der wird jetzt sterben, der muss sich das auch ein bisschen verdienen. Ja, und dann kommt ja dann das Monster. Und Udo, dieses Cover, was wir beide haben, das sieht ja nun wirklich schon bedrohlich aus. Leider sieht unser Fischmonster hier nicht ganz so bedrohlich aus, wenn ich das vielleicht mal so sagen darf. Es sieht toll aus, aber es ist nicht bedrohlich. Es ist so Fischmann.
Ja, aber ich mag ihn irgendwie. Ich suche gerade nach guten Wörtern dafür, weil also gut ist das nicht. Vor allem ist das auch nicht gut gespielt und vor allem auch nicht gut in Szene gesetzt. So, das ist alles erstmal Kategorie ziemlich miserabel. Aber irgendwie hat das so einen, ja, ich weiß nicht, so einen Star Trek-artigen Charme oder auch so ein bisschen Mondbasis Alpha 1 oder sowas, ne? So diese goldenen Zeiten, wo man einfach noch Menschen in irgendwelche richtig billigen Kostüme reingesteckt hat und versucht hat, das irgendwie bedrohlich rüberzubringen, obwohl viel zu viel Licht an ist. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist überhaupt null gruselig, aber es ist echt charmant. Und was daran am bescheuertsten ist, ist dann halt auch die Art und Weise, wie das so eingesetzt wird, so dass das mal zuschlägt und plötzlich kommt dann dieses wirklich unglaublich schlecht gefärbte Kunstblut, auch mit einer ganz miserablen Konsistenz. Und dann kommt auch einfach mal so ein Schnitt und dann liegt da so ein völlig zerlegtes Skelett, was da so arrangiert in der Gegend rumliegt. Ganz ehrlich, toll. Es ist uns miserabel, ne? Aber es ist toll.
Also die haben ja wirklich versucht, am Anfang dieses Monster ja so wenig wie möglich irgendwie zu zeigen. Pate dürfte hier und das wird sich durch den Film durchziehen, Jaws, also der weiße Hai gewesen sein. Und man sieht es aber halt trotzdem voll. Man sieht, dass da ein Typ halt einfach in diesem Ding mit drin steckt. Das sieht halt wirklich echt ganz schön billo aus. Aber du hast schon die wichtigsten Punkte gesagt. Das ist so hanebüchen erzählt. Es ist merkwürdig zusammenmontiert. Irgendwie versteht man dann den Raum dann da eigentlich gar nicht mehr so gut. Und dann ist das Vieh auch schon wieder weg und verschwindet so in der Nacht herein. Und ich denke mir so, das war ganz schön ungelenk. Hat Spaß gemacht. Und dann kommen einfach diese Leichen noch mal rangeschnippelt. Und du hast es schon gesagt, und sie liegt dann da hier so als Skelett. Und man sieht halt einfach voll, dass es halt einfach
aus dem letzten
Kunst und Fake ist.
Ja, aus dem wirklich Biologieklassenraum geklaut. Das ist so richtig billig.
Auf jeden Fall. Also es setzt schon mal guten Ton, man weiß ganz genau, alles klar, das ist diese Art von Film.
Aber halt, wir sind über das Wichtigste noch drüber gesprungen, Basti. Alter Kameramann, sag mir doch mal, wie findest du denn die Ego-Perspektiven-Sicht des Monsters kommen?
Ich muss jetzt wirklich sagen, also dafür habe ich immer was übrig. Also wenn du da einfach einen Filter vorne drauf machst und da ein bisschen Vaseline rechts und links drauf schmierst, bin ich immer ein riesengroßer Fan.
Ja, aber das ist es doch also, nicht. Die haben doch eine Flasche durchgesägt und.
Ja, genau. Es sieht nämlich eher aus wie als hätten die so einen Plastikring irgendwie drum gelegt.
Das ist ein Flaschenhals. Das ist ein verdammter Flaschenhals. Die haben, glaube ich, wirklich eine Plastikflasche genommen, durchgeschnitten und einfach vorne auf die Kamera gepackt. Und deshalb ist das außen so ansatzweise verschwommen und in der Mitte ist das Freie. Ich glaube, das ist wirklich der Flaschenhals. Aber natürlich ist die Blende viel zu weit zu, dass das irgendwie einen richtig matschigen Effekt bringen könnte. Und so sieht das auch einfach nur aus wie ein verdammter billiger Flaschenhals.
Da könntest du recht haben, dass es so ein Flaschenhals ist.
Ich bin mir ziemlich sicher. Also genau so würde ich das machen, wenn ich jetzt mit der Kamera ein Foto mit diesem Effekt machen wollen würde. Und ich bin mir auch 100% sicher, es sieht exakt so aus.
Udo, du kannst gerne ein Bild mit diesem Flaschenhals in deiner Kamera machen. Mir das zuschicken. Ich werde das dann in den Shownotes mit verlinken und bei Social Media mit auswerten.
Ei, ei, Captain, wenn meine Zeit das zulässt, werde ich das so machen. Das wird, habe ich überhaupt eine Plastikflasche hier? Ja, ich werde mal gucken, was sich tun lässt.
Ja, aber das sind fantastische Effekt. Hat mir sehr gut gefallen. Schöne Perspektive.
Ja, irgendwie schon. Aber ich finde ja die Art und Weise, überhaupt dieses Viech erstmal so mit dieser Ego-Perspektive da einzuführen, das ist ja eigentlich ganz cool so, ne? Das ist jetzt hier nicht so, ich glaube nicht, dass dieser Film jetzt der erste war, der diesen Gedanken hatte. Ich bin mir ganz sicher. Nein, ich weiß, er war nicht der erste Film mit diesem Gedanken. Bei weitem nicht. Aber ich finde es trotzdem erstmal ja ganz schnucklig. Nur, also die Ausführung. Also wirklich, interessant. Also sagen wir mal so, positiv bewertet, reframed. Es ist ein Effekt, den habe ich so in noch keinem Film umgesetzt gesehen. Dafür mein Respekt.
Okay, ich habe tatsächlich noch nicht alle Filme gesehen von, wo auch Cameron in die Schule gegangen ist.
Roger Corman.
Dankeschön. Ich bin mir sicher, der hat noch verrücktere Ideen gehabt, was man alles da von der Kamera schneiden kann.
Alles.
Ich denke nämlich auch. Aber da haben wir ja noch einen riesengroßen Pool, den wir ja dann irgendwann mal ausheben können.
In unserer großen Roger Corman-Retrospektive, die wir die nächsten 40 Jahre abfackeln werden. Ja, das wird aber ein Feuerwerk der Freude.
Alter.
Da draußen kriegen jetzt gerade Hörer und Hörerinnen schlaflose Nächte.
Ja, aber cooler Effekt und der wird uns auch durch den gesamten Film noch begleiten.
Oh ja, zum Glück.
Ich habe mir jetzt hier, nicht, dass es jetzt ein bisschen verwirrend klingt, aber ich habe mir so ein paar Szenen aufgeschrieben, die sind natürlich alle auch chronologisch, wo ich der Meinung bin, lass uns doch mal ganz kurz drüber schnattern. Wir lernen ja jetzt ja gleich hier nämlich unseren Protagonisten kennen.
Oh ja.
Nachdem wir nämlich dieses Ehepaar gemäuselt liegen sehen, gibt es nämlich so einen kleinen Matchcut, wo wir auf das Spielfeld, ein American Football-Feld.
Mit einer richtig schönen, mit so einem richtig schönen Blendeneffekt. Also, tolles Bild, ja, erinnere ich mich
korrekt
gut dran.
Korrekt, voll brutal gegen die Sonne gefilmt. Da gibt es so einen richtig schönen Blendenfleck, gibt es da. Voll, der ist lange zu sehen.
Voll geil sieht der aus, ja.
Genau, und da wird umgeschwenkt und wir sind in diesem Schulgebäude. Und dort lernen wir dann unseren Protagonisten kennen. Der ist nämlich ein Professor für Journalistik, der allerdings gar keinen Bock drauf hat, sondern gerne wieder draußen arbeiten wollen würde und das alles nur ganz furchtbar findet. Und er spricht dort mit seiner Freundin, Partnerin, die auch zufällig an dieser Schule ist. Und dann passiert etwas und das fand ich wirklich, das war so dämlich und deswegen muss ich das unbedingt mal ins Gespräch bringen. Es kommen zwei Schülerinnen von ihm, kommen an und meinten so, sie hätten jetzt ein neues Thema, über was sie schreiben könnten. Haben ein Radio dabei, wo zufällig dieser Radiobeitrag kommt von diesen Ritualmorden.
Mhm.
Und dann fragen sie ihn noch, was er davon hält. Und er so, na, da muss ich noch drüber nachdenken. Und daraufhin kommentiert seine Freundin nochmal Folgendes. Hast du dir das zufällig gemerkt, was sie sagt?
Nee, hau raus.
Sie sagt tatsächlich, was waren denn das für Gören? Oder aufdringliche Gören? Oder unfreundliche Gören? Und ich so, was zum Teufel? Die haben mich gerade höflich gefragt wegen dem Thema. Und da muss ich an der Stelle sagen, ich habe dann nicht nochmal auf Englisch rumgeschalten, weil auch ich wirklich diese deutsche Synchro wirklich echt genossen habe. Lutz Mackenzie und Eckhard Dux, Wolfgang Jürgen, Andreas von der Meden.
Ja, ja.
Also die sind alle da, die sind wirklich alle da. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Dachte mir so, was haben denn die da wieder für Zeug gebraucht, um das zu übersetzen? Aber ich hätte auch einfach nochmal kurz rüberschalten können. Habe ich aber nicht getan.
Nee.
Aber fand ich ein sehr schönes, kleines Detail, um uns hier, ja, die Exposition hat einfach noch ein bisschen noch aufzumachen. Und vor allem auch die Motivation bei ihm zu legen, weil das ist so die Initialzündung bei ihm. Das ist mein Thema. Da muss ich raus. Und Udo, hast du ihm geglaubt, dass er als Professor für Journalistik unbedingt von dieser renommierten Schule weg will, um dann wieder raus auf die Straße zu gehen, wo er sich dann mit Polizei, mit Polizisten rumärgern kann und für wenig Geld Storys hinterher jagen?
Ja, selbstverständlich. Das ist alles total plausibel und schraubt die Spannungskurve beinahe ins Unermessliche hoch. Der ist quasi wie der Indiana Jones der Journalismusgeschichte. Und stürzt sich da ins Abenteuer. Ich dachte schon beinahe, Dan Brown hätte hier seine Finger im Spiel gehabt, hat er aber nicht. Ich weiß nicht, wo seine Motivation herkommt, aber er zieht's halt einfach knallhart durch.
Jetzt, wie findest du denn unseren Alan Blankard als Wayne Connor?
Der ist total geleckt irgendwie und eigentlich ist der auch echt einfach so ein Strahlebubi, aber irgendwie mag ich ihn ganz gerne hier in der Rolle. Der geht da so herrlich naiv durch diese ganzen Sachen durch, hat eigentlich irgendwie nie so richtig einen Peil oder einen Plan, aber ist da drin immer irgendwie ganz sympathisch. Aber eigentlich die Drecksarbeit machen immer andere, die Denkarbeit machen größtenteils andere. Also er rennt halt durch diese Geschichte und ermittelt irgendwie. Aber diese Ermittlungen, die führen ja einfach fast immer zu nichts. Wir werden jetzt noch ganz viele Szenen erleben, wenn wir das halbwegs chronologisch durchgehen, wo einfach ganz viel passiert, ohne dass irgendwas passiert. So, und dafür ist er schon federführend, würde ich mal sagen.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, er ist wirklich so ein... Ich kann mit ihm recht wenig anfangen, muss man sagen. Der ist nicht schlecht genug, um Spaß zu machen, aber auch nicht gut genug, um zu sagen, der reißt mich da halt komplett mit, sondern die Kamera folgt ihm eben halt. Und der ist eben halt einfach unser Protagonist hier im Film, dem wir jetzt folgen müssen.
Mhm.
Aber der ist so richtig dünn gezeichnet. Also da kriege ich recht wenig Futter, Fleisch irgendwie.
Er ist halt ein bisschen wie der Klebstoff, der den Film zusammenhält, nur dass der Klebstoff jetzt nicht unbedingt eine eigene starke Duftnote mit sich bringt. So. Aber dennoch ist er ja nötig. Also er zieht uns immer zu den jeweiligen Szenen hin, bis auf die Szenen, wo einfach überhaupt kein bekannter Mensch vorkommt, die so einfach so reingeschrieben sind. Aber also zu allen anderen Szenen, also er ist irgendwie, es hätte eigentlich so einen Columbo-artigeren Menschen gebraucht eigentlich. Irgendwas mit Charakter und so. Also da ist schon vielleicht ein Kritikpunkt in diesem Meisterwerk dann doch jetzt zu finden.
Ja, also ich finde das merkwürdig gestaged. Also ich finde das so, warum der da an dieser Schule sein muss. Weil das spielt ja dann für den restlichen Verlauf des Films überhaupt gar keine Rolle mehr. Gar nicht.
Mhm.
Deswegen ist das alles ganz schön merkwürdig. Also es klingt alles ein bisschen wie, das habe ich mir auf einer Arschbacke an einem Wochenende mal ausgedacht. So. Und das hat keiner nochmal drüber gelesen. Und das muss jetzt verfilmt werden. Das muss jetzt schnell gehen. So fühlt sich das an. Das hat aber eben halt auch wieder seinen Reiz.
Auf jeden Fall. Und warum ist eigentlich die Hälfte der beteiligten Menschen, warum sind die Hälfte der beteiligten Menschen Professoren und Professorinnen? Das fragte ich mich auch. Weil irgendwie kommt in jeder dritten Szene wieder der nächste Professor oder die nächste Professorin um die Ecke. Auffällig. Sehr auffällig.
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ganz klar hier die Gesellschaftskritik, die da drin verarbeitet ist, diese Wim tatsächlich auch unverhohlen tatsächlich auch in die Kamera sagt.
Mhm.
Sprich, also wir sind schon wieder bei den Wissenschaftlern, bei den Intellektuellen unterwegs. Und bluten müssen dann eben halt die Leute, die auf der Straße leben oder die eben halt wenig Geld haben, da eben halt in den Slums leben, die das Monster eben halt angreift. Und wir schauen sozusagen zu, wie die Wissenschaft mehr oder weniger auch dafür verantwortlich ist. Ich glaube schon, dass das tatsächlich wirklich irgendwo in diesem Film drin ist. Es funktioniert halt einfach überhaupt gar nicht.
Was auch überhaupt gar nicht funktioniert, ist dann direkt die nächste Szene, wo unser ermittelnder Magic Mr. Connors da sich in diese Crime Scene reinstiehlt und dann mit einem Schocker von diesem Polizisten überrascht wird. Also ein Schocker, der einen beinahe von der Sofakante hebt und dann in die Mangel genommen wird quasi. Und ich könnte wetten, dass dir auch am Ende dieser sagenhaft gute Schnitt aufgefallen ist, oder?
Also diese ganze Szene ist ja auch geil. Ah, wie kommt dieser Typ an einen frischen Tatort,
wo
dieses Blut sogar noch da ist?
Ja.
Wie kommt der dahin? Wieso rufen dann Nachbarn dann einen Polizisten, der dann einfach so auftaucht? Und warum habe ich das Gefühl, dass nicht der Polizist hier den Typen verhört, sondern umgedreht? Ja. Also wirklich, ich habe mir aufgeschrieben, wer befragt hier eigentlich wen? Und zum Schluss versucht dann dieser Polizist das Ruder rumzureißen. Aber sie wissen, sie müssen jetzt hier gehen. Der Polizist geht und der Typ bleibt aber immer noch da.
Richtig, und dann wieder die erschreckend gute Kameraarbeit und Schnittarbeit in diesem Film. Da wird nämlich gezeigt, wie unser Mr. Connors sich runterbückt und ganz geheimnisvoll irgendetwas aufhebt. Aber die Kamera zeigt uns überhaupt gar nicht was. Und dann rums, haut einem einen Schnitt in die Visage zur nächsten Szene. Also das ist wirklich beeindruckend. Die Schnittarbeit hier, das kann man wirklich nur noch als Gewitter bezeichnen, oder?
Also tatsächlich habe ich auch so eine kleine Notiz noch zum Schnitt, können wir gerne machen. Ich finde, der Film ist sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ich kann jetzt hier wirklich nur mutmaßen. Ich war ja nicht dabei, als das Schnittmaterial eingeliefert worden ist.
Mhm.
Ja, aber ein guter oder auch mittelmäßiger Editor kann aus gutem Zeug immer noch einen guten Film rausholen. Hast du das Zeug aber nicht da? Und ich vermute, dass das Zeug teilweise einfach nicht gedreht worden ist, dann musst du dir irgendetwas aus den Fingern saugen. Und wenn deine Anschlüsse, wenn deine Continuity am Set nicht hingehaut hat, dann hast du eben halt ein Problem. Du musst das nämlich dann trotzdem zusammenschneiden. Und dann sagen immer alle so, das ist aber blöd geschnitten. Und der Editor sagt so, ich kann es aber nicht anders schneiden, weil es ihr bescheuert gedreht habt. Weil ihr halt einfach die Continuity nicht eingehalten habt. Und davon hat der Film halt wahnsinnig viel.
Aha.
Und das geht natürlich dann trotzdem dann auf die Feder von unserem guten, lieben Regisseur. Und das ist hier niemand Geringeres. Und wir kennen ihn alle, Stephen Traxler. Ja? Stephen Traxler ist bekannt für genau diesen Film und für Search for Homeless Men aus dem Jahr 1999. Du kennst ihn? Den Film?
Nein.
Oh, okay, hätte ja sein können, dass du ihn kennst. Das ist mit John Schneider und Robin Lively und David Brenner.
Nein, nein.
Okay,
nein.
Genau, das sind nämlich die zwei einzigen Filme, die dieser Mann gemacht
ja,
hat.
Ja, du, und zwei Meisterwerke reichen ja auch. Du, Tarantino macht bei der 10 Schluss und er hier, Traxler, hat gesagt hier 2. So.
Genau, also Man muss wirklich sagen, also ich weiß nicht, wie die Produktionsbedingungen waren. Wenn ich aber sehe, dass die ja teilweise wirklich Schienen haben. Es gibt noch einen ziemlich geilen Shot, wo ich dachte so, Alter, leck mich am Arsch. Haben die da jetzt wirklich auf diese Parallelmontage, also Parallelshot, die sind nachts draußen. Die tracken da diesen einen Obdachlosen.
Mhm.
Und der läuft da im Dunkeln lang. Die haben diesen Weg für ihn ausgeleuchtet und die Kamera fährt auf Schienen. Und das für mindestens 20 Meter, mindestens, wenn das mal reicht halt. Das ist wirklich ein Shot, den musst du halt lange vorbereiten. Dieser Shot führt aber eben halt nirgends wohin, aber er ist da.
Doch, der führt zu einer wahnsinnigen Spannungssequenz, wo nämlich das Schnarchen des anderen Betrunkenen nämlich so wirken soll, als wäre das Monster schon da.
Oh.
Ist nämlich wirklich so. Das ist mir auch erst aufgefallen. So, meine Damen und Herren, ich muss mich jetzt outen. Ich habe den Film sogar zweimal geguckt und mir ist es beim zweiten Mal, weil ich auch mit der Szene echt so dachte, was soll denn das alles, ist es mir bewusst geworden. Wirklich, das war der Clou dieser Szene. Das Schnarchen sollte der Suspense-Moment schlechthin in diesem Augenblick sein. Klappt überhaupt gar nicht, aber das, man sieht die Intention. Also man hört die Intention, also egal, ihr wisst ja, was ich meine.
Mhm. Okay, also so. So ganz grundsätzlich, also wie gesagt, da ist ja eigentlich was da. Da ist ja, da sind ja da ist ja Geld da und da ist ja auch Wille und Motivation da, da wirklich richtig da so reinzulegen und dann führt es eben halt nirgendwo hin. Und für diese Sachen auch, was dann halt dem Editor dann übrig gelassen worden ist, da kannst du halt einfach nur den Traxler hier mit zur Verantwortung ziehen.
Ja.
Ich, ganz ehrlich, ich habe trotzdem meinen Spaß drin. Also ich will ihn ja dann nicht grillen und rösten, so wie es Roger Ebert getan hat, der ihn mit 0,5 von 5 Punkten abgestraft hat. Übrigens aber eine sehr schön geschriebene Kritik, wo er dann nochmal kurz resümiert, wie es ist, als erwachsener Mensch Filmkritiker zu sein. Mhm. Und er auch ein bisschen so erzählt, wie dieser Film beworben worden ist und was du da im Kino dafür bekommen hast. So ein Survival-Pack hast du da bekommen. Das ist eine wirklich schöne Kritik. Wenn ich es fertig schneide, haue ich euch das mal runter, lest euch mal durch, das ist echt toll.
Ja, aber...
Auf jeden Fall hast du gerade was sehr Treffendes gesagt mit dieser Szenen, die zu nichts führen, denn davon reihen sich jetzt so einige hintereinander, die ich aber alle irgendwie auf die eine oder andere Art mag. Da kommt ja auch erstmal wirklich so ein bisschen so Interview-Szenen und so ein Radiosprecher, der solche Sachen raushaut wie der Geruch der Angst hängt wie eine Dunstglocke in den Kanälen. So Zeug. Und das auch wieder mit völlig stranger Musik irgendwie unterlegt. Aber man muss schon sagen, jetzt so alles in allem betrachtet, das will ich an dieser Stelle mal einfügen, wird hier Venice Beach auf jeden Fall sehr stimmungsvoll gezeigt. Das finde ich halt sowohl in diesen dokumentarischen Szenen als auch etwas später dann, wenn es wirklich um die Schifffahrten geht, aber auch in diesem Einstieg. Also ich finde zumindest, dass dieser Ort so seinen Glanz und seinen Dunst und seine Dreidimensionalität irgendwie ganz gut erhält hier in diesem Film. Das gefällt mir sehr. Das finde ich ist eine der tatsächlich und jetzt ganz witzfreien Stärken dieses Films.
Zu dem Schluss kommt tatsächlich auch unser lieber aller Freund Quentin Tarantino, denn der kennt natürlich diesen Film und hat selbstverständlich auch etwas über diesen Film gesagt, habe ich mir gestern reingezogen und da sagt er auch, also zum Thema Venice, das ist einer von den Filmen, dem man das komplett auch wirklich ansieht, diesen Zeitgeist, den du da komplett sehen kannst, auch dieses diese eine Bar dort, wo wir diesen Schildkrötenrennen und so, die gab es ja wirklich. Und die haben da also ganz viel eingefangen, was zu der Zeit wirklich passiert ist. Und ein paar von den Leuten, die da dastehen und sich beschweren, dass die Leute da in den Slums und so, dass sie hier sozusagen die Opfer sind, da siehst du zwischendrin immer so ein paar Aufnahmen, die sehr dokumentarisch aussehen. Die haben da die wild einfach, wenn random dort die Leute auch einfach weg fotografiert und abgetrackt. Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht und ich fand es auch sehr schön und es kam mir auch alles so bekannt vor. Ich dachte so, ah cool, da haben die das gedreht, da haben die den Film gedreht. Kommt einem wirklich alles sehr bekannt vor.
Das stimmt. Aber erst bevor wir jetzt zu diesem Schildkrötenrennen so wirklich kommen, kommt doch noch der wahnsinnig gute Schockeffekt mit dem nächsten Professor, oder?
Ja, weil zwischendrin, also ich habe noch eine Szene, die ich nur kurz sprechen will.
Lass uns
unbedingt zu dem Professor kommen. Zwischendrin, unser Protagonist hat ja einen Freund und der ist zufälligerweise Doktor und ein Biologe und zufällig auch noch ein Meeresbiologe.
Na klar.
Und den kann er natürlich halt dieses Zeug, was er da am Tatort mitgenommen hat, von dem er eigentlich gar nicht wissen kann, was es ist, aber natürlich sein Meeresbiologe. Und der konfrontiert ihn dann auch gleichen Tag später dann damit, was das ist und erzählt dann diese hanebüchene Geschichte. Dieses, wie sagt Tarantino so schön, diesen Mambo-Jumbo. Über Slidis.
Es
ist so ein Unsinn. Es ist so ein hirnverbrannter Unsinn. Es macht Spaß. Es hat mir so viel Spaß gemacht, diesen Techno-Babble mir reinzuziehen. Es macht überhaupt keinen Sinn, aber es fetzt.
Ja.
Und diese Szene, die ist so exemplarisch für das, was ich vor uns gesagt habe, ist dir aufgefallen, dass diese Szene zwischen den dreien, die Pärchen sitzt auf dem Sofa, er sitzt auf dem Stuhl, ganz merkwürdig montiert ist.
Total.
Und auch merkwürdig gefilmt ist.
Das ist der ganze Film.
Ja, nicht alles, ja, okay, aber da ist mir wirklich so aufgefallen, wie geht denn das, wie konnte das passieren? Die halten locker anderthalb Minuten lang in einer Einstellung vom Stativ drauf und dann schneiden die um.
Ja.
Einmal schneiden die auf den Doktor, das sieht noch einigermaßen gut aus und dann geht's los. Dann schneiden die auf die Close-Ups von den Pärchen rein und die sitzen vor einer weißen Wand. Und wenn der Umschnitt kommt, dann siehst du, da ist keine fucking weiße Wand, die so groß und frei wäre. Und wenn, würde mindestens der eine den anderen verdecken, um das so sichtbar zu machen. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Also es gibt doch gar keinen Sinn. Hat dann der DP gesagt, nö, ich filme das nicht, wenn da im Hintergrund irgendwas steht, das mache ich nicht. Oder haben die irgendwann festgestellt, scheiße, uns fehlt hier noch eine Szene, wir müssen das nochmal nachdrehen. Und haben die dann in irgendeinem Vorsprechraum vor eine weiße Wand einfach gestellt und das fix abgefilmt.
So, zack.
Weil die Reaktionen, wirken auch total auch auf. Ne?
Ja. Ich glaube, genau das ist es. Den ist wahrscheinlich ein bisschen Filmmaterial irgendwie runtergefallen oder es hat es in der Kamera zerhackstückelt und die mussten das Stück irgendwie ersetzen und haben das irgendwie so gelöst.
Ja, also auf jeden Fall, er musste nur kurz mit erwähnt haben, hier wird uns auf jeden Fall noch dieser ganze, und er mutmaßt das ja auch nur, das weiß der alles gar nicht, aber er mutmaßt das und ab dem Moment geht dieser Film davon aus, dass wir das jetzt alle gekauft und gefressen haben. Das ist jetzt sozusagen unser Königswissen und damit wird jetzt gearbeitet. Und jetzt erzähl uns doch mal was von dem Mad Scientist.
Ja, dann kommen wir nämlich zum nächsten Professor, der uns auch wieder ganz viel Mambo-Jumbo und unglaublichen Unsinn erzählt. Und das ist ein sehr verstrahlter Professor, wo ein Schockeffekt passieren soll. Ja, quasi schon ein Jumpscare. Den man leider von der ersten Sekunde an nicht nur riecht, sondern auch sieht. Es ist hanebüchen. Es ist halt ein entstellter Mann, ein von der Radioaktivität entstellter Mann, den man eigentlich schon total sehen kann, der dann aber halbwegs verdeckt eine Treppe runterläuft und dann wieder auftaucht und dann tada, kommt da eine Fanfare und will uns von den Stühlen heben. Ich musste lachen. Sehr, sehr laut. Aber das Schöne ist, und jetzt, Zuhörerinnen und Zuhörer, haltet euch fest. An dieser Stelle hat der liebe Basti das Easter Egg des Films gefunden. Basti, jetzt ist dein großer Moment.
Ich bin gestern vom Glauben abgefallen, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe mir eine Notiz gemacht. Kann es sein, dass in diesem Zimmer, wo dieser Mad Scientist rumläuft, ein Bild ist von Captain Kirk, allerdings als Romulaner? Sprich also aus dieser einen Top-Folge, wo er als Romulaner unterwegs ist. Und ich habe jetzt im Vorgespräch mit Udo gesagt, pass mal auf, der Film ist bei YouTube. Verlinke ich euch übrigens auch in den Shownotes, damit ihr den Film auch klar nachschauen könnt.
Ach, definitiv.
Bin da aber reingegangen und habe die Stelle gefunden und fuck, scheiße, ja, nochmal. Wir haben uns das explizit heute wirklich echt verdient. Das ist wirklich fucking Captain Kirk als Romulaner. Kein Witz. Es ist irre. Es ist Wahnsinn.
Richtig gut.
Und ich dachte mir so, was ist diese Aussage? Was will uns dafür damit sagen? Ich sage euch, es gibt keine Aussage. Das ist einfach nur,
Moment.
Wir haben hier nur wahnsinnig viel Bock drauf.
Jetzt haben wir diese Folge nicht nochmal nachgeguckt. Vielleicht kommt in dieser Folge ja auch noch irgendwas mit Radioaktivität vor. Denn also mein TOS-Wissen ist zwar eigentlich ziemlich solide, aber nicht mehr so gut, dass ich jetzt genau bei dieser Episode sagen könnte, worum ging es denn da überhaupt? Da müssten wir auch nochmal nachgucken. Vielleicht gibt es da noch ein verstecktes Geheimwissen zu entdecken. Wie Zwiebelschalen, die man, ach na egal, vergiss es. Also wahrscheinlich ist es einfach alles totaler Blödsinn und das Bild lag da irgendwo rum oder irgendwer war verdammt großer TOS-Fan und hat das da so reingebastelt. Auf jeden Fall geil. Mir ist es total entgangen. Also der Applaus geht an dich. Sehr schön.
Ja, also es ist ganz fantastisch. Ich habe übrigens, weil wir gerade über diese Szene noch gesprochen haben, wo ich gesagt habe, das ist so alles merkwürdig aufgelöst und so und merkwürdig gefilmt, habe ich mal meine 5 Stufen des Lichtsetzens mal aufgeschrieben, die ich ganz gerne bei mir teilen möchte. Und dann kannst du aber anhand dieser 5 Stufen des Lichtsetzens rausfinden, in welcher Kategorie wir uns hier in diesem Film bewegen.
Ach du heiliger Bimbam.
Bist du bereit?
Nein, leg los.
Okay, Stufe 1 ist, du setzt gar kein Licht. Das sieht alles scheiße aus, alle wissen, dass es scheiße aussieht, aber du hast kein Licht gesetzt und hast Geld gespart.
Aha.
Stufe 2 ist, du setzt Licht, aber man sieht, dass du es gesetzt hast und es passt vorne und hinten überhaupt nicht.
Aha.
Haben wir gesehen bei The Drive-In-Killer zum Beispiel.
Oh ja.
Da gab es sehr viele Szenen, wo wir gesehen haben, hier wurde Licht gesetzt und es passt nicht. Drittens, du setzt Licht und alles sieht neutral und gleich aus. Das heißt also, man sieht nicht mehr, dass du das Licht wirklich gesetzt hast. Man kann das schon, wenn man einen Film sieht, schon erahnen, das muss gesetzt worden sein. Aber grundsätzlich sieht alles gleich aus, da kann man keine Fehler machen. Punkt 4 ist, du setzt Licht und alles sieht neutral aus und du schaffst es damit trotzdem, die Geschichte besser zu erzählen. Und Punkt 5 ist, du setzt Licht und erzählst damit eine Geschichte, Und die Charaktere und die Bilder haben eine Sogwirkung auf dich. Das ist sozusagen, wo ich sage, das ist der Best Case für einen Film. So, in welcher von diesen fünf Kategorien würdest du sagen, ist denn dieser Film hier angesiedelt?
Alle.
Korrekt. Ich danke dir.
Ja, gerne.
Ich danke dir.
Definitiv.
Ich danke dir.
Der hat alles drin. Alles.
Der Film ist eben halt nicht kontinuierlich scheiße oder kontinuierlich mediocre oder.
Nee.
Ne, ich muss sagen, also Kategorie 5 gibt es eigentlich nur eine.
Oh ja.
Doch nur eine bis zwei Szenen, wo ich sage, ja, das ist cool. Und da hatten sie auch Glück mit dem Wetter. Aber ansonsten. Bewegt er sich zwischen 1 und 4.
Ja, nee, also ich würde aber in der 5 auch definitiv mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Szenen würde ich da auch sehen. Doch, doch, der hat einfach...
Welche sind es bei dir?
Die im Auto. Die ist mir sehr positiv aufgefallen.
Mhm.
Also die ist mir nicht in jeder Hinsicht positiv aufgefallen, aber in dieser Hinsicht ist mir die positiv aufgefallen.
Mhm.
Dann haben wir die Betrunkenen tatsächlich. Das fand ich wirklich ziemlich gut in dieser Hinsicht.
Ja, aber also da gehe ich noch mit, Stufe 4, ja,
ja
gehe ich
ja.
tatsächlich noch mit, aber nicht Stufe 5, das war keine Sogwirkung.
Ja. Und Stufe 5 ist eigentlich, ja, aber das zählt auch wieder nicht als Stufe 5, weil es natürliches Licht ist, da ist nichts gesetzt, das ist halt das, was mit dem Schiff dann so passiert, da kommen wir später noch zu, aber das zählt dann auch wieder nicht in die 5, na, dann haben wir eine.
Nee, bei mir ist es nämlich tatsächlich auch das Schiff und da gibt es nämlich tatsächlich, deswegen meinte ich ja, die hatten Glück beim Wetter, die haben dieses Scheißschiff wirklich gefilmt und die haben die brutale, harte Sonne einfach im Gesicht gehabt.
Mhm.
Dadurch kann sich aber dieses Schiff von diesem superblauen Meer absetzen und schafft wirklich so eine richtige Tiefe zu erzeugen.
Yep.
Das gab es auch bei Jaws und so ein paar Szenen. Und dann gibt's, und das fand ich tatsächlich auch bemerkenswert, Gegenschnitte und zwar gegen die Sonne.
Mhm.
Und auch das funktioniert eben halt. Das heißt also, alles, was da irgendwie mit dem Schiff tagsüber zusammenhing, das sah schon ziemlich geil aus. Und ein, zwei Shots waren wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Und das meinte ich mit, die hatten Glück mit dem Wetter.
Ja, ich sehe, was du meinst. Aber die Szene sah wirklich toll aus.
Mhm.
Toll haben sich hier auch die Schauspieler gehalten. Mir ist nämlich noch aufgefallen, ich habe vorhin bei einer Szene, über die wir schon drüber sind, einfach ein Zitat unterschlagen. Da geht es nämlich um das Alter einer Person und da wird dann einfach nur sowas gesagt wie, ja, so ungefähr mein Alter, 24, 25. Und die Person, die das sagt, sieht mal astrein aus wie 48 oder so. Das ist so richtig geil. Also der Film ist voll von solchen Sachen. Aber da habe ich auch wieder so herrlich gelacht. Geil. Wie geil findest du übrigens, dass die Blu-ray ständig so richtig hart leiert? Also natürlich leiert nicht die Blu-ray, aber also der Film auf der Blu-ray leiert richtig hart. Und das jetzt nicht nur so ein bisschen, sondern so richtig Wambo. Wie gefällt dir das?
Jetzt musst du helfen beim Ton, oder was?
Ja, definitiv. Oder? Eine ganze Oktave teilweise.
Ich habe hin und wieder mal kurz umgeswitcht bei einigen Szenen. Also ja, ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich an dem Shift hängt zwischen NTSC und PAL.
Mhm.
Das klingt ja dann immer automatisch ein kleines bisschen höher. Dann natürlich, was kriegen die angeliefert? Die haben die Synchro ja damals gemacht, also Ende 70er. War sozusagen der Dialog schon raus und haben die Tonmischung da bekommen. Also du weißt ja nie, was da wirklich vorlag.
Mhm.
Und naja, wie viel Budget wird wohl das Synchronstudio da zur Verfügung gehabt haben? Ist so ein Bahnhofskinofilm.
Verstehe mich nicht falsch. Ich wollte mit dieser Frage darauf hinaus, dass ich das geil finde. Ich liebe das. Das ist für mich ein Highlight dieses Films. Ich finde das so geil, wenn zwischendrin das Ding so hart leiert, dass wirklich die gesamte Musik so eine Oktave runter und dann wieder zurück hochrauscht. Wie wirklich so richtig wie eine Kassette, die man einfach irgendwie aus Versehen mal 15 Jahre auf dem viel zu heißen Dachboden vergessen hat. So leiert das da vor sich hin. Ich find's fantastisch. Ich will das genauso so sehen und bloß nicht irgendwie nochmal nachrestauriert oder sowas, was bei dem Material wahrscheinlich eh nicht möglich ist. Finde ich toll.
Okay, dann verstehen wir uns. Dann gehe ich das tatsächlich mit. Ich mag das auch. Das ist so eine Patina. Ich mag das bei solchen Filmen. Da habe ich halt wirklich echt Bock drauf.
Absolut.
Und ich hatte auch wirklich, wie schon mehrfach gesagt, noch Spaß mit dieser Synchro. Die hatten da echt Spaß. Du hast gehört, dass die noch alle noch in so einem Atelier sind und dass sie da teilweise zu zweit, zu dritt da drin waren.
das macht schon Spaß.
Voll. Was auch ganz besonders großen Spaß macht, und ich hoffe, ich darf mir das rausnehmen, da mal ganz kurz ein bisschen tiefer reinzurauschen in die nachfolgenden Szenen. Denn was jetzt kommt, ist für mich der Kern, das Herz, das Herzstück dieses Films. Es ist kaum auszuhalten, aber es geht los mit diesem schon erwähnten Schildkrötenrennen. Da wird man reingeworfen in eine Bar voller Menschen in ein Schildkrötenrennen, was abstrus genug ist und erstmal überhaupt gar nichts in dieser Story verloren hat, weil auch überhaupt gar kein Mensch, mit dem wir bisher zu tun hatten, sich irgendwie da rumtreibt. Und dann sehen wir, verfolgen diese Szene und sind irgendwann plötzlich draußen auf dem Parkplatz, wo ein Pärchen, das anscheinend irgendwie da unterwegs war, was wir jetzt aber nicht gar nicht so viel näher beleuchtet haben, da wegfahren will und sich auf die Socken macht, wo man erstmal, also ich war erstmal so bei, Was zum Teufel passiert? Und dann wird man reingeschmissen in ein Pärchen, wo einem genau gar nichts an die Hand gegeben wird, wer das jetzt eigentlich genau ist und was wir mit denen zu tun haben, die sich auf diese besagte, verdammt gut aussehende Autofahrt begeben, die auch zwischendrin mal stehen bleiben und ein ganz miserables Zuggeräusch dadurch rauscht und uns irgendwie weiß machen will, die stehen da vor einem Bahnübergang, der nicht zu sehen ist und der garantiert auch gar nicht da war. Und dann haben die da ein Gespräch, erstmal auch über das Alter, weil er sie ganz offensichtlich abschleppt auf seine Yacht und irgendwie einfach nur vernaschen will und ihn ansonsten gar nicht so wahnsinnig viel interessiert. Und da kommen dann solche Sätze wie, und was, wenn ich nicht alt genug wäre? Also, mich würde es nicht stören, solange du dich für alt genug hältst. Also so ist dieses Gespräch und so ist dieses Gespräch die ganze verdammte Zeit. Aber das Beste kommt erst noch und das meine ich mit das Herz des Films. Das ist eine Szene, ich habe im Vorgespräch schon erwähnt, diese Blu-ray werde ich bestimmt noch hier oder da mal ab und zu mal reinwerfen. Und ich weiß nicht, ob ich den Film dann ganz gucke, aber ich werde ganz bestimmt diese Szene nochmal gucken. Dann bringt nämlich dieser Mann über einen kleinen Umweg mit wieder so einem billigen Schockmoment, den können wir mal außen vor lassen, auf sein Boot der Liebe. Und als erstes sieht man ein Altar. Das ist das, was ich eingangs in der Anmoderation schon angeteased habe. Es ist nämlich ein Altar von sich selber. Er hat da ein Bild stehen, zwei Kerzen drumherum. Da bringt er diese Frau da rein und versucht sie auf billigste Art und Weise zu verführen mit einer unglaublich unangenehm, seltsame Massagetechnik, Getränken mit seltsamen Beschreibungen und bevor es dann so richtig an die Liebe geht, entzündet er die Kerzen an diesem Altar von sich selber. Und dann soll's losgehen. Und das Monster rauscht aber irgendwann heran mit lauten Geräuschen. Und er sagt aber vorher noch, die Frau solle sich doch jetzt bitte ausziehen. Er müsste noch irgendwie was anderes erledigen. Und er hat vorher auch schon Musik, sehr geile Musik, und Rotlichter angemacht. Also alles so richtig hardcore romantisch. Und dann wird er von diesem Monster überrascht. Und was macht diese Frau, die sich da ausziehen soll? Die liegt da faul herum. Basti, wie fandst du das?
Also das war wie ein Film im Film, wo ich so kurz das Gefühl hatte, was passiert hier eigentlich, was ist das eigentlich? Und während du das jetzt auch sagtest, beschlich mich der Verdacht, dass die eventuell hier so einen Red Herring legen wollten, dass es vielleicht doch so einen ritualen Mörder geben könnte, obwohl wir ja eigentlich das Königswissen schon längst haben. Nur damit dann am Ende dann doch wirklich dann das Monster kommen kann. Also, Belli, war das eine weirde, abgefuckte Szene. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ich hing da einfach nur da. Ich habe mich über dieses Bild kaputt gelacht, dass dieser Typ ja einfach nur ein fucking Bild von sich selber auf diesem Tisch da hat.
Ja, das ist so geil. Und der Film zelebriert das richtig. Der zelebriert das richtig. Das ist die Einführungsszene von diesem Boot und das ist aber auch die Ausstiegsszene, nachdem das Monster alle abgemeuchelt hat. Bleibt noch dieses Bild stehen auf dieser Fotografie von ihm mit den Blutspritzern und allem so richtig schön arrangiert. Ganz ehrlich, passiert ist meine absolute Lieblingsszene in diesem Film. Ich finde die ist Gold. Die ist einfach pures Gold. Also allein den ganzen Rest vom Film kann man von mir aus auch mal wegschneiden. Aber einfach mal als Kurzfilm nur diese Szene von Schildkröte bis zu diesem Abschlussbild mit dem Blut auf dieser Fotografie. Geil. Richtig gut.
es ist so ein bisschen so dieser Film in der Nutshell. Der weiß nicht so recht, wo er eigentlich hin will. Nimmt sich dann die Zeit für diesen ganzen Quark, lässt die Leute da ein bisschen rumstarchieren, wissen teilweise gar nicht, was sie recht machen sollen. Und irgendwie ist alles so falsch und ich hatte dabei einen Spaß dran.
Voll.
Wirklich. Vielleicht, weil wir gerade drin sind, wie fandest du denn auch die Sterbeszene? Wie fandst du denn, als das Monster dann kam, wie fandst du das?
Richtig lausig. So richtig hardcore lausig. Es war Murks. Es war einfach nur Murks. Aber da reißt das Monster ihr dann wirklich noch die Klamotten vom Leib, wo sie vorher zu faul war, sich dann wirklich auszuziehen, wie sie ihm versprach. Und das Monster fällt dann über sie her und das ist so miserabel gefilmt und auch geschauspielert und also eigentlich alles ist da. Und dann auch wieder mit Slow Motion, um irgendwie das Ganze noch so halbwegs spannend hinzudrehen, was vorne und hinten nicht funktioniert. Aber ich muss ja sagen, diese Szene schafft halt, dass ich innerhalb ganz kurzer Zeit diese beiden ganz seltsamen Figuren irgendwie so in mein Herz geschlossen habe, dass es mir wirklich um beide, wenn sie draufgehen, etwas leid tut. Also das hat der Film geschafft. Er mit seinem Altar von sich selber. Irgendwie mag ich ihn. Irgendwie mag ich ihn. Ich habe ihm mein Herz geschlossen. Der hat viel mehr Charakter als unser Hauptcharakter.
Auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine sehr krude Szene. Ich muss auch dazu sagen, die ist ja auch eingebettet. Du sagtest es ja auch gerade. Davor haben wir ja sozusagen uns verfolgt mit der Orca. Wie heißt der? Quest? Stream Quest?
Nee, keine Ahnung.
Aber na, es erinnert voll an die Fahrt von der Orca bei Jaws. Und danach kommt, wie ich finde, der nächste total weirde, also super weirde Part in diesem Film. Nämlich, wenn unser Ermittler, unser Journalist, auf einmal plötzlich in dieser Polizeiwache ist und bei diesem Polizeichef da einfach sitzt.
Wo vorher mehrfach schon... Also zumindest einmal kam auch ein, dass er ein Gespräch mit diesem Polizisten haben soll, was aber überhaupt nicht gezeigt wird, sondern einfach nur rübergeschnitten wird auf, und was hat der Polizist gesagt? Und jetzt sehen wir ihn dann endlich. Finally.
Und das Geile ist ja, er kommt ja mit einer Information zum Polizeichef, der diese Information eigentlich vor ihm gewusst haben müsste. Das heißt also, der Journalist kommt zu ihm und sagt, hier, das und das und das, wieder zwei neue Morde. Woher zum Teufel, weiß der das noch vor dem Polizeichef? Das würde mich mal interessieren. Und wie findest du eigentlich diesen Polizeichef? Jetzt gleich mal direkt raus. Was sagst du dazu?
Das ist der härteste Comic-Relief-Charakter überhaupt in diesem ganzen Film. Und ich musste die ganze Zeit an Karl Dall denken, weil er auch die ganze Zeit so eine Gesichterkirmes runterzieht, wie das Karl Dall in seinen schlimmsten Tagen auch getan hat. Massiv deplatziert und dennoch irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ich fand den irgendwie unterhaltsam. Hundsmiserabel und unterhaltsam. So.
Ja, Overacting ist das Wort der Stunde, obwohl das auch noch ein bisschen untertrieben ist. Wir hatten ja in diesem Film, vielleicht ist das ja auch die Querverbindung, dass jemand gesagt hat, dieser Film ist so Quatsch, nur Overactor hier. Deswegen hängen wir mal ein Bild von Captain Kirk hin, wo er am meisten geoveractet hat, nämlich als Romulaner wahrscheinlich. Also der Typ ist halt wirklich echt sowas von drüber. Du siehst teilweise, wie er Richtung Kamera schielt, um sich die Bestätigung abzuholen. Und die lassen das einfach weiterlaufen, eisekalt.
Immer
das
drauf.
Das ist so krass, das ist immer drauf und dieser Typ ist so drüber.
Da ist aber mein Lieblingsmoment mit ihm auch, wie unser Mr. Connors mit diesem, wie heißt denn der, Professor Riesling, Dr. Riesling oder sowas? Keine Ahnung. Wie auf jeden Fall mit diesem nächsten Professor sonst wie Wissenschaftler quatscht. Und der Polizist im Hintergrund hatte offensichtlich die Regieanweisung, in der Zeit musst du hinten möglichst auffällig ein Telefonat führen. Und er guckt da so richtig weird von links nach rechts und hält diesen Telefonhörer, sagt aber überhaupt gar kein Wort, nur in der nächsten Szene dann zu sagen, ja, ich habe gerade ein wichtiges Telefonat geführt mit, oh mein Gott, richtig mieses Schauspiel, unfassbar schön war das.
Definitiv. Also ich habe auch kurz überlegt, wofür die Szene eigentlich am Ende auch wieder gut ist, aber ich war da gedanklich dann schon raus, weil ich so sehr auf diesen...
Die Tatenlosigkeit der Polizei, Basti, das ist hier Kritik am System. Ja, weil die Polizei, die kommt in diesem Film wirklich nicht gut weg. So, aber Lassen wir das einfach mal so stehen. Ich möchte nochmal auf eine Szene, die wir einfach übergangen haben, die nämlich als super Gegenbeispiel zu diesem Party ist, nämlich diesen ganz miserablen Schauspiel mal etwas gutes Schauspiel und vielleicht auch einen wirklich guten Charakter entgegensetzt, nämlich unser Taucher. Der Moment, wo Mr. Connors in den Hafen kommt und unseren Taucher kennenlernt, den ich persönlich äußerst sympathisch finde. Wie hat dir diese Szene gefallen und was hat die mit dir getan?
Also das ist komplett 1:1 alles geklaut von Jaws und ich kann es gar nicht oft genug sagen, aber lieber gut geklaut als selber schlecht ausgedacht. Der Film ist ein bester Beweis dafür, dass wenn man sich selber was schlecht ausdenkt, ne? und der Film klaut hier eiskalt bei Jaws. Mhm. Das Team muss zusammengestellt werden und er braucht jetzt sozusagen jemanden, der ein Boot hat und der für ihn taucht und er findet jemanden. Und der Typ ist so charmant, der hat so einen Humor, der hat seine eigenen Manierismen, hat er auch, wenn der spielt. Das ist ein Typ.
Ja.
Und der hat mir Spaß gemacht. Und da hatte ich richtig so das Gefühl, ich nehme jetzt diese Szene an mich, weil ich hier keine Guidance bekomme. Manchmal siehst du dann eben halt doch noch so einen ganz leichten kleinen Schieler Richtung Kamera. Ist das jetzt gerade so in Ordnung gewesen? Das übergehe ich aber wirklich ganz gerne, weil ansonsten hat der eben halt delivered. Und ich fand das gut und hat Spaß gemacht. Sogar noch der Späßchen, dann, den er am Schluss noch mitmacht, hat mir sehr gut gefallen.
Mhm.
Und bringt auch übrigens mit das Zitat des Films für mich.
Mhm. Definitiv. Und ich find das Kennenlernen schon so schön. Da bringt er diese Manierismen schon mit, weil ja halt Mr. Connors da einfach in der Gegend rumsteht und der Typ zeigt sich erstmal überhaupt gar nicht, sondern bringt da irgendwie so ein Zitat mit, wie war das noch gleich? Ich bin wie Neptun, den hört man auch oft und sieht ihn nicht. Irgendwie, ne, so völlig hanebüchener Unsinn, aber total geil irgendwie. Und der kommt direkt so cool rüber. Der ist irgendwie echt ein Lichtblick dieses Films. Also eigentlich irgendwie ist er der heimliche Hauptcharakter in irgendeiner Art und Weise, weil der da irgendwie Substanz und Drive mit reinbringt und das Ganze dann auch mal irgendwie weiter vorantreibt, zumindest später. Ist nicht unbedingt in der Szene, die eigentlich genau zu gar nichts führt, aber die dafür dann verdammt gut aussieht, wenn es aufs Meer dann endlich rausgeht.
Mhm.
Ja, aber sag uns doch mal dein Zitat des Films.
Ja, tatsächlich lässt er ihn da unten schön tauchen und da die Bodenproben nehmen und fährt mit ihm zurück. Und dann irgendwann später im Film, wenn die wieder aufeinander kommen und dann sagen, hey, hier gibt es da jetzt dieses Monster, wir wollen jetzt dieses Monster jagen und können wir nochmal dein Boot haben und so. Und er so, Moment mal, du hast mich da runtertauchen lassen, obwohl da unten so ein Vieh war. Und dann antwortet unser lieber Connors, ja, dieses Risiko musste ich eingehen.
Und das in so einer richtig geilen, auch wieder wahnsinnig zusammenmontierten Erklärbär-Sequenz, wo die alle einfach auf irgendwelchen Brücken rumstehen und einfach nochmal alles zusammenfassen, damit das Ganze irgendwie in Richtung Showdown dümpeln kann. Sehr, sehr stark gelöst.
Udo, bevor du mich das fragst, wir sind jetzt hier in unserem großen Finale.
Oh ja.
Und ich möchte von dir ganz gerne wissen, wie findest du dieses Mega-Finale, dieses, es ist,
sag ich es. Habe hier in meinen Notizen den Satz stehen, der Showdown-Kampf ist komplett behämmert. Mhm. Und ich glaube, das fasst es auch ganz gut zusammen, denn dann, das ist tatsächlich so. Da wird nochmal alles reingeschmissen, was an Absurdität irgendwie da reinkommt. Alleine diese Kampfsequenz, also mit diesem Gewehr und was dann so passiert. Und dass der eine Typ dann noch einfach, während die mit dem Gewehr da eigentlich rumhantieren, dann einfach auf dieses Monster zugeht und sich quasi von dem Monster einfach umkloppen lässt, ohne irgendeinen sinnvollen, erkennbaren Plan. Und dann noch diese Abschlusssequenz, die ich jetzt hier nicht spoilern möchte, damit diese riesengroße Überraschung unseren Hörerinnen und Hörern auf keinen Fall jetzt hier gespoilert wird. Der Kampf ist echt schlecht. Aber hat zumindest einen gewissen Grad Unterhaltungswert. Oder?
Ah, also dieses Finale, ich habe bei mir geschrieben, es ist ein wundervolles Schnittmassaker. das haut vorne und hinten alles nicht hin. Das ist, also sie haben da wirklich sehr wenig Coverage gehabt, um das fertig zu bekommen. Und dann wirkt das auch alles sehr unmotiviert. Das ist sehr abrupt, sehr schnell. Und es gibt dann einen Moment, und der wird dir bestimmt ja auch aufgefallen sein, weil du es ja zweimal gesehen hast. Wir sollen an einen bestimmten Moment glauben, dieses Vieh hat's jetzt wirklich an sich. Das ist jetzt tot. Weißt du noch, welcher Moment das ist, Udo?
Verrat's
uns. Da gibt's so einen Effekt.
Verrat's uns.
Der ist so wie so eine Art kurzer Freeze-Frame, so schwarz, rot.
Ah.
Blitzt das mal ganz kurz.
Ja, ja, klar. Das ist mir aufgefallen. Ja, ja, das ist ja auch sehr, sehr offensiv da reingesäbelt. Das stimmt. Wo dieser Anker in die Brust des Monsters versenkt wird.
Das soll uns jetzt sicherlich, nachdem das Testpublikum festgestellt hat, was ist das jetzt hier für ein Quatsch, haben wir das bestimmt eingefügt, um uns nochmal klar zu machen, das Vieh soll jetzt hier tot sein. Wir sollen das jetzt alle glauben.
So habe ich das auch interpretiert, ganz genau.
Ganz genau, damit dann auch das Ende, welches du ja nicht spoilern wolltest, dann eben halt ganz besonders reinknallt.
Was also wirklich auch Horrorfans völlig von den Socken heben wird, weil die sowas noch nie gesehen haben. Jetzt habe ich es doch gespoilert. Scheiße.
Oh Mann.
Also der Showdown lässt echt zu wünschen übrig. Das ist so, ich glaube, wenn ich jetzt den größten Kritikpunkt des ganzen Films festnageln müsste, dann wäre er da, weil der Showdown ist echt einfach nicht gut. Da wäre mehr drin gewesen. Aber auch da merkt man wieder, sie haben versucht, bei Jaws zu klauen. Sie haben es nur in diesem Punkt nicht allzu gut hinbekommen. Also auch da ist wieder diese Slow Motion. Basti, die macht mich fertig. Diese Slow Motion macht mich wirklich fertig. Also die Entscheidung, dafür gehören die geohrfeigt.
Was ich ja auch nicht verstehe, ist ja, machst du so eine Slow Motion wie die? Das ist ja eine 50% Slow Motion. Das heißt also, du brauchst ja eigentlich wahnsinnig viel mehr Licht. Und die haben das nachts gedreht, also studiomäßig. Ganz ehrlich, das ist echt hart, nachts eine Slow-Motion-Szene zu drehen, finde ich echt krass. Also das ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen musst und da müssen Vorkehrungen getroffen werden und dann hast du dieses Nicht-Skript, wo selbst eine Rolle uns nochmal auf die Fehler drauf hinweist, die, Moment mal, warum sollte ich mit dem Gewehr schießen, wenn die Pistolenschüsse es auch nicht verwundet haben? Also hier kommen Fragen sozusagen auf, die wir uns natürlich auch stellen, aber die müssen da jetzt alle durch. Die Schauspieler müssen durch, die Crew muss da durch.
Wir müssen da durch.
Die müssen das jetzt hier zu Ende bringen. Und ich glaube, ihr fehlen halt wirklich echt ein paar ganz knallharte Regieanweisungen. Ihr fehlen wirklich echt. Und ganz ehrlich, ich finde es geil, wenn du so einen schlockigen B-Movie-Film machst, wo der Regisseur nicht die Mittel hatte, aber kreative Ideen hatte und sagt, los komm, lass uns das doch jetzt mal so machen, lass uns mal so machen. Und wenn es scheitert. Und hier habe ich so das Gefühl, hier kommt so ein ganz kleines bisschen so eine Lustlosigkeit mit. Ich sehe das auch in den Szenenauflösungen, wo ich denke so, das ist so bare Minimum. Und dann hast du so ein Monster-Szene, wo du sagst, okay, wie kriegen wir das hin, dass es irgendwie bedrohlich ist? Ich habe eher das Gefühl, der hatte keinen richtigen Bock darauf, das auch auszustellen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Also mir fehlt das halt so ein bisschen so die Lust am eigenen Material. Ich sag, ey, komm,
vielleicht,
Leute, das ist bescheuert.
Vielleicht ist denen einfach am Ende dieser 2,5 Drehtage die Zeit ausgegangen.
Ich weiß nicht, wie lange haben die gedreht?
Ich habe keine Ahnung. Es war jetzt einfach
weil
nur
das,
so.
Das müssen die, das sieht wirklich echt nach mindestens 3 Wochen aus, was du da gedreht hast.
Ja, das wird schon ein bisschen Zeit gebraucht haben. Vielleicht hatten die sogar mehr Zeit als beim Drive-In-Massaker. Ich habe keine Ahnung, aber dieser Schlusskampf, der sieht echt so aus, als hätten die auf die Uhr geguckt und gesagt, ach du Scheiße. Okay, das muss jetzt schnell gehen.
Ja, irgendwie, das ist echt.
Dafür haben sie sich an anderer Stelle, wie eben auch bei dieser wahnsinnig schönen Bootsfahrt und bei diesem Tauchgang, wo einfach nichts passiert, was den Film in irgendeiner Art und Weise weiterbringt, dafür haben sie sich richtig Zeit gelassen und das richtig anständig und schön gemacht. Prioritäten gesetzt, sag ich mal.
Yes.
Das kann man eigentlich für den ganzen Film einfach mal so stehen lassen. Prioritäten gesetzt.
Prioritäten.
Ja. Über allem möchte ich noch sagen, die Musik, finde ich, ist eins der größten Kuriositäten in diesem Film, weil es wunderschöne Sequenzen gibt, wie zum Beispiel der Einstieg oder eben die Pornomucke-Sequenz mittendrin, wirklich großartig. Und dann noch die ein oder andere Szene, wo man sagt, ja, diese, was weiß ich, Oboe oder was das ist, die macht schon irgendwie was, das hilft der Stimmung. Und dann aber dieses Kabinett des Bescheuerten dazwischendrin von Humpa Wumpa Schubidubi, Mittelalter Hopsi Dopsi Musik und etc. pp. Und alles wirklich vollkommen gegen die Stimmung des Films laufen, wo man echt manchmal mit grauen, hängenden Haaren vor dem Monitor sitzt und sich fragt, warum bin ich hier gelandet? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee davon, warum dieser Komponist, zumindest meines Wissens nach, keine riesengroße Karriere hatte.
Alter, der hat Cinderella 2000, hat er vertont,
ja.
Von 1977.
Das ist natürlich Meilenstein, ja.
So ist es. Nie gesehen. Und ich habe auch sein Summercamp nie gesehen.
Ja. Also, hier hat er so hart abgeliefert, er hatte da dann auch schon ausgesorgt eigentlich. Hinter dem Soundtrack sind alle hergerannt. Wirklich, die haben die Läden überrannt, Basti. Das war wie beim Sommerbeschissverkauf, ich sage dir. Puh. Ja, kurios, wirklich kurios. Aber ich will damit nicht sagen, durchgehend schlecht. Wirklich, 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 wirklich. Er hat seine starken Momente da drin. Zwei oder drei.
Das klingt so, als würdest du gerade Richtung Fazit übergehen wollen. Oder hast du noch was auf deinen Notizzettel?
Ich stehe schon mitten im Fazit drin, sozusagen.
Udo, hau raus.
Slithis, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass du im Markt deines Vertrauens aus Versehen mit dem Kopf über in dieser Kiste gelandet bist und gerade diesen Film dann rausgezogen hast, denn sonst hätte ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Denn ehrlich gesagt, das ist ja genau, ich sag das immer wieder, ne, wahrscheinlich wiederhole ich mich zum was weiß ich wievielten Mal, es ist mir vollkommen egal, Leute. Das ist die Art von Film, die ich am liebsten sehe und auch am liebsten immer wieder sehen möchte und immer wieder neue Perlen auf meinem Monitor haben möchte, bis er irgendwann aufgibt, streikt oder sich selber in die Luft jagt. Slithis ist nicht unbedingt gut, aber Slithis ist definitiv sehenswert. Er ist nicht unbedingt spannend und manchmal auch echt hart langatmig, aber trotzdem unterhält er mich und macht mir Freude und bringt mir lachende Momente und Momente, die so kurios sind, dass ich vor Begeisterung dann doch mal auf der Kante meiner Couch sitze und kurz jubeln muss. Das nicht unbedingt immer intendiert, aber das ist auch egal. Hauptsache, es macht Spaß. Von daher ein Film, den ich mag. Ein Film, den man definitiv mal gucken kann und den ich aber definitiv nicht jedem Menschen empfehlen würde. Denn es ist Bockmist. Und wenn man Bock auf Bockmist hat, ist man hier genau richtig. Danke, Basti. Schönes Teil.
Sehr gerne. Ich möchte für mein Fazit eine Szene zu Rate ziehen, die nicht gesprochen haben. Die kommt relativ weit am Anfang. Dort sitzt unser Protagonist mit seiner Freundin, beziehungsweise ich glaube, Frau ist es sogar, wenn ich das richtig sehe. Die haben den gleichen Nachnamen. Mm. Seine Schwester ist es nicht. Sitzen da am Frühstückstisch und er hört von diesen Ritualmorden. Sie geht aber nur, es sind ja bloß ein paar tote Tiere. Ich weiß gar nicht, was du da immer hast. Und wenn du da weiter jetzt rumfabulierst, dann müssen wir die ganze Sache jetzt hier beenden. Eine sehr merkwürdige Szene, wo sie ihm auch noch sagt, hey, und du hast ja hier deinen Job als Professor an der Uni, bla 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 bla. Es ist früh morgen, ja, früh am Morgen. Und sie trinkt dabei einen Schoppen Weißwein, möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Und diese ganze Szene hat tatsächlich nichts über diesen Film gesagt, was der Film uns sich selber schon vorher entweder selber gesagt hat oder gleich danach nochmal zeigen wird. Und ist einfach nur dafür da, damit dieser Film noch ein paar Minuten länger geht und wir eine Szene haben, die übrigens auch in einem One-Take ist, allerdings auf einer einzigen Kameraeinstellung, mit einer einzigen Kameraeinstellung, ein Zweier-Shot. Und dieser Film in a nutshell. Das Drehbuch nicht zu Ende gedacht. Wir müssen den Film auf Länge bringen und lass es einfach mal laufen. Und zwischendrin kommt eben halt so ein Typ im Anzug und meuchelt da ein bisschen rum, mehr schlecht als recht. Und ganz ehrlich, mir geht's da ähnlich wie dir. Ich habe einfach Spaß an so einem Unsinn. Das ist richtiger, totaler Quatsch. Der Film, der tut nicht weh. Man hat eine lustige Zeit, aber ich habe tatsächlich ein bisschen mehr lustige Zeiten, sowas wie die reitenden Leichen oder auch mit dem Drive-In-Killer, weil der war so kurios, der wurde teilweise so schlecht gemacht und der war teilweise also so amateurhaft gemacht, dass ich da mehr Reiz rausziehen konnte. Hier merke ich dann immer doch schon, alles gesagt, die Langeweile oder die Ich fühle mich zu besseren Berufen Voice von diesem Director, der dann eben doch keine große Karriere hatte. Hätte er einfach nur gesagt, ey, das ist Murks und das ist Schlock und das machen wir jetzt voll, dann hätte ich wirklich echt, da gehe ich davon aus, dann sagt ein Produzent, hey, der hat das Ding rübergebracht, der hat die Leute im Kino reingetrieben, der lässt die Leute auch drinnen und dann reden die auch einen schlechten Film, der kriegt einen nächsten Film. So hat er gar nichts. Das merkt man leider auch in dem Film, weil der hatte tatsächlich Potenzial. Dieses Creature Feature, ne? Man in a Suit, das ist nur super, super, super geil. Da habe ich wahnsinnig Bock drauf. Das kann schlockig sein, aber ich habe ja auch Spaß an TOS und so. Und mich stört es nicht, dass da so ein Typ rumläuft. Also, es war auf jeden Fall ein sehr denkwürdiges Vergnügen. Mhm. Ich kann den Film nicht wirklich abstrafen. Ich kann auch nicht jeden empfehlen. Aber wenn ihr da draußen Bock auf ein bisschen B-Movie-Schlock habt, wir hauen euch den Film in die Shownotes, da könnt ihr euch den komplett in Deutsch und aber auch in Englisch auf YouTube anschauen und habt ganz viel Freude, die 86 Minuten, die tun keinen weh.
So ist das nämlich. Und ich glaube, in unserem nächsten Zweiergespräch kommt dann was, was dich vielleicht ähnlich gut vom Stuhl heben kann. Wir werden sehen. Ich werde es noch nicht lüften, das Geheimnis, aber wir bleiben auf einer ähnlichen Schiene, sagen wir es mal so. Aber der Film hat einen besseren Ruf. Ich kenne ihn auch noch nicht. Ich bin selber sehr gespannt. Ich werde ihn morgen bei der Post einsammeln und dem Basti sogar höchstpersönlich vorbeifahren. Es können also alle gespannt sein. Leute da draußen, ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Dieser Film, das ist so ein Ausnahmetalent, das muss viral gehen. Ihr müsst den Like-Button drücken, wie bescheuert, auf Blue Sky, bei Instagram. Drückt wirklich, bis das Internet zusammenbricht. Haut bei Spotify Kommentare durch, bis die Spalten voll sind. Gebt alles. Und nicht weniger, denn dieser Film hat's verdient, seinen zweiten Frühling mit dieser Podcast-Folge erleben zu dürfen. Basti, danke fürs Gespräch, danke für den wunderbaren Film und Madjot.
Oh, vielen lieben Dank für deine Zeit und das Gespräch. Bis zum nächsten Film. Ahoi.
Adios.